herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Auch heute unterhalten wir uns wieder über ganz aktuelle Fragen zu den Themen Datenschutz, Informationsfreiheit, aber auch zu unserem Rechtsstaat, zu unserer Verfassung. Und wenn ich wir sage, dann meine ich an meiner Seite Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping, über die wir uns heute auch ein bisschen näher unterhalten werden. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Anfangen, lieber Nico, wollen wir tatsächlich mit einem kurzen Blick in das aktuelle Heft der Ping, die Ausgabe 4 aus dem Jahr 2024. Die hat nämlich ein Generalthema sozusagen.
Genau, das ist die Kinderausgabe. Ja, Kinder und Jugendliche. Und wie schaut es dort mit dem Datenschutz aus? Es ist nicht mein größtes Spezialthema, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Aber du kennst dich damit aus, Stefan. Du hast ja schließlich auch etwas geschrieben, nämlich du hast geschrieben über das digitale Verschwinden der Kindheit.
Richtig, ich habe einen Beitrag geleistet, neben vielen anderen, wie ich finde, sehr lesenswerten Beiträgen zum Thema Datenschutz und Kinder, die speziellen Aspekte der, juristisch würde man sagen, Minderjährigkeit im Datenschutz. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Norm, die tatsächlich auf das Alter der Betroffenen speziell eingeht. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschriften, die Kinderschutzvorschriften sind. Dazu zählt zum Beispiel der Artikel 6.1f, der also beim berechtigten Interesse des Verantwortlichen nochmal ausdrücklich sagt, und pass auf, mein Lieber, wenn die Betroffenen Kinder sind, dann musst du das besonders gewichten. Es gibt eine Sondernorm Artikel 8, wo es um die Einwilligungsfähigkeit geht, wo sich diese ominösen 13 Jahre wiederfinden, ab denen tatsächlich man über eine Einwilligungsfähigkeit nachdenken muss. Es gibt den Artikel 12 Datenschutzgrundverordnung, der sagt, ja, lieber Verantwortlicher, du musst über die Datenverarbeitung informieren. Und wenn dir klar ist, dass du als Adressaten und als Betroffene auch Kinder hast, dann musst du das so formulieren, dass die Kinder das auch verstehen. Ja, also schon eine Herausforderung. Und schließlich Artikel 57 der Datenschutzgrundverordnung gibt den Aufsichtsbehörden die spezielle Aufgabe, auch für den Datenschutz bei Kindern zu sensibilisieren, was sich in zwei Richtungen verstehen lässt. Erstens alle Verantwortlichen dafür zu sensibilisieren, dass sie mit Kinderdaten besonders vorsichtig umgehen und umgekehrt auch Kinder zu sensibilisieren für das Thema Datenschutz, was man dann auch tatsächlich in der Praxis ab dem Kindergartenalter machen kann, in verschiedener Art und Weise. Wer sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, juristisch auseinandersetzt, dem sei auch Erwägungsgrund 38 ans Herz gelegt. Da steht eine Menge drin. Also die europäische Ebene hat sich mit der Datenschutzgrundverordnung Gedanken gemacht über die besondere Rolle von Minderjährigen beim Datenschutz. Die Realität allerdings sieht deutlich anders aus. Und darüber habe ich einen Beitrag geschrieben, nämlich dass wir es mit einem Verschwinden des Konzepts Kindheit zu tun haben, auch im digitalen Raum. Ich habe da angeknüpft an die Schriften von Neil Postman aus den 80er Jahren. Zwei Werke sind den Älteren vielleicht noch bekannt. US-amerikanischer Soziologe, sehr spannend. Das eine Buch, das war das zweite, wenn ich es richtig weiß, hieß Wir amüsieren uns zu Tode. Er war ein Medienkritiker, hat sich insbesondere mit dem damals noch relativ neuen, jedenfalls sich entwickelnden Medium Fernsehen beschäftigt. Wir amüsieren uns zu Tode und das andere, daran habe ich jetzt tatsächlich angeknüpft in meinem Beitrag, das Verschwinden der Kindheit. Also der Umstand, dass Kindheit zwar sozusagen biologisch vorgeformt ist, dass es sowas wie Kindheit gibt, dass aber tatsächlich wir wirklich aufpassen müssen, dass die Kindheit schon allein deswegen verloren gehen kann, weil sie ein soziales Konstrukt ist. Da muss man nun mal ins späte Mittelalter schauen, wo Kinder wie kleine Erwachsene behandelt wurden, auch was Arbeitssituationen und Ähnliches anging. Wir haben uns vorgenommen als Gesellschaft, Kinder besonders zu schützen, besonders auch in der Entwicklung zu schützen. Und diese Idee muss sich notwendigerweise auch auf den digitalen Raum übertragen. Und das gelingt uns derzeit jedenfalls noch sehr schlecht. Deswegen letzter Gedanke. Es gibt inzwischen kaum einen Raum unserer Lebenswelt, wo Kinder so auf sich allein gestellt sind wie im digitalen Raum. Sie sind immer die Early Adopter, sind die Ersten, die die neuesten Neuigkeiten bei Social Media, sowohl von der Angebotsseite her als auch von den medialen Inhalten her, auf sich einstürmen lassen. Wir haben starke Anzeichen dafür, dass das ihre Persönlichkeit beeinträchtigt, dass das ihre Entwicklung auch negativ beeinträchtigt. Aber wir machen relativ wenig. Wir fangen gerade mal damit an. Wir haben schon darüber berichtet, auch hier im Podcast, dass die EU-Kommission sich TikTok geschnappt hat und gesagt hat, na, also passt mal schön auf, dass die Kinder nicht zu stark unter euch leiden. Aber wir beginnen erst, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich es sehr lobenswert, lieber Herausgeber der Ping, lieber Nico, dass dieses Heft jetzt tatsächlich sich auch mal breiter mit dem Thema beschäftigt. Und zwar nicht nur sozusagen soziologisch oder sozialpsychologisch, sondern auch mit schönen Themen wie zum Beispiel Altersverifikation. Wie kriege ich eigentlich raus im Netz als Anbieter, dass mein Gegenüber ein Jugendlicher ist? Ja, und was? Wie kann ich das rausfinden? Gar nicht so einfach, auch datenschutzrechtlich hochproblematisch. Muss ich ihn erst identifizieren, um rauszukriegen, wie alt er eigentlich ist? Was mache ich eigentlich mit den Informationen? Speichere ich die ab, dass er Jugendlicher ist? Muss ich die vorhalten? Muss ich mir das merken? Darf ich das weitergeben? Sehr spannende datenschutzrechtliche Themen. Und auch darum geht's im Heft 4 der Ping.
Ja, also wer es noch nicht gelesen hat, sollte das dringend nachholen. Denn in der Tat, es sind ja auch doch spannende Autoren, die wir dort haben, unter anderem haben wir einen Beitrag aus Hamburg von Thomas Fuchs und Jens Amburg. Zur Altersverifikation hast du gerade schon angesprochen. Wir haben gleich zwei Beiträge, wo es um Lernmaterial und Lernmittel geht. Und
Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz hat auch einen Beitrag geleistet. Ja, genau. Gutes Thema.
Also Kinder und die Ping im aktuellen Heft zu finden. Jetzt gehen wir weg von den Kindern zu den Erwachsenen und dort zu Axel Voss und dem Europäischen Parlament.
Ja, die ideale Überleitung.
Mal wieder um welches Thema geht?
Ja, mal wieder um den Datenschutzbeauftragten. Die ideale Überleitung, Nico, hätte so ausgesehen, dass sich auch manche Erwachsene kindisch betragen. Ja. Aber das wollen wir gar nicht vertiefen, sondern alle haben natürlich gute Gründe für das, was sie tun. Was tun sie, was tut sich an der Datenschutzpolitikfront? Es wird gegraben.
Bevor wir da jetzt kritisch in Richtung Axel Voss wieder reden, er hat Großes geleistet jetzt beim Zusammenhang mit dem AI Act und seinen Mitarbeitern, die ja nun also wirklich auch vorbildlich waren, was einfach die Berichterstattung auch für uns alle auf der Zuschauerbank anging über den Werdegang des AI-Acts angeht.
Kann man gar nicht in Frage stellen, dass Axel Voss an zentraler Stelle sitzt im Europäischen Parlament, so wie er schon als Schattenberichterstatter für die Datenschutzgrundverordnung unterwegs war und historisches Verdienst sie nicht aufgehalten hat. Umso stärker hat er sich im Rahmen der Regulierung von künstlicher Intelligenz eingesetzt und auch, genau, stimme ich dir zu, sehr intensiv kommuniziert. Das ist ja immer ein Riesenthema. Wie kriegt man eigentlich auf nationaler Ebene mit, was sich auf europäischer Ebene tut? Und da sind wir froh und dankbar, wenn wir solche Ansprechpartner haben, die uns immer aus ihrer Sicht, aber dann doch aktuelle und verlässliche Informationen zum Stand der parlamentarischen Beratung geben.
Und Axel Voss hat jetzt in einem Interview, das ich, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht gelesen habe, aber von dem ich mir von dir habe berichten lassen, Stefan, ein Interview in der Zeitschrift RTV, die es ja auch zum Datenschutz gibt, hat er sich geäußert zum Reformbedarf bei der DSGVO. Ein Reformbedarf, wo er sicherlich nicht der Einzige ist, der diesen Reformbedarf sieht und auch jetzt vielleicht die Tür sich öffnen sieht, dass das mal endlich vorbei ist mit dem, die DSGVO bleibt ewig und auf alle Tage unberührt. Und da taucht dann auch wieder der betriebliche Datenschutzbeauftragte als auf und da setzt die Kritik ein. Dann.
Absolut, absolut. Also Axel Voss hat sich noch sozusagen zu der alten Zeit des Europäischen Parlaments, das sich jetzt gerade neu konstituiert hat, zur Datenschutzgrundverordnung geäußert und hat den Ton angeschlagen, den wir generell jetzt von konservativer Seite in Deutschland auch von der CDU zum Datenschutz hören, dass nämlich es als problematisch angesehen wird, dass die Datenschutzbestimmungen die wirtschaftlichen Möglichkeiten, insbesondere auch im Bereich künstliche Intelligenz, in Europa zu stark einschränken könnten. Deswegen argumentiert er auch in dem Sinne, dass er sagt, wir brauchen eine strategische Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung. Die aktuellen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung könnten Innovation und Wirtschaftswachstum in Europa hemmen und könnten ja einer dynamischen Datenwirtschaft entgegenstehen. Das ist das gleiche Horn, in das er stößt, in das auf nationaler Ebene die CDU stößt, noch in der Opposition auf Bundesebene, aber mit doch erheblichem Erfolg in der Argumentation. Worum geht's? Es geht um den Paragraph 38 Bundesdatenschutzgesetz, 38 Absatz 1 Satz 1, der über die Datenschutzgrundverordnung hinausgeht und eine Pflichtbestellung vorsieht in den Fällen früher wo mehr als 10, heute wo mehr als 20 in absehbarer Zeit. Es gibt ein laufendes Gesetzgebungsverfahren, mehr als 50 Mitarbeitende im Unternehmen des Verantwortlichen mit der automatisierten Datenverarbeitung betraut sind. Und da versucht die CDU ganz deutlich, diese Pflichtbestellung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zurückzufahren. Und zwar auch ganz eminent mit der Argumentation, erstens, das ist Übererfüllung europäischen Rechts, das wollen wir so nicht. Das ist ein innereuropäischer Wachstumsfaktor, hemmender Faktor für die deutsche Wirtschaft, das wollen wir so nicht. Und zweitens, wir wollen im Übrigen auch, dass die bürokratische Belastung der Unternehmen, gerade der kleinen und mittelständischen Unternehmen, zurückgefahren wird. Ein Argumentationsschema, auf das die Ampelregierung inzwischen auch eingestiegen ist. Im Zuge der Haushaltseinigung der Ampel gab es ein Programm zur Innovation und Förderung der Wirtschaft, wo Datenschutz auch nur noch unter der Überschrift bürokratisches Hemmnis diskutiert wird. Das ist sehr bitter, das tut einem Datenschützer wie mir wirklich weh, weil wir, glaube ich, uns einig sein sollten, dass Datenschutz mehr ist als eine bürokratische Last. Trotzdem, der 38 1 Satz 1 ist jedenfalls im Fokus der CDU und man muss kein Hellseher sein, um jetzt schon vorauszusagen, dass die nächste Bundesregierung das Thema ganz weit oben auf ihrer Liste stehen hat. Zumal das politische Kalkül und die Argumentation zu einleuchtend ist, wenn man sagen kann, wir machen ja mehr als die europäische Ebene verlangt. Das ist einfach zu wild. Wir als Datenschützer wissen, wie wichtig betriebliche interne, externe Datenschutzbeauftragte sind. Diesen Transformationsriemen für das europäische Recht, außer ihnen spricht im Unternehmen eigentlich niemand für den Datenschutz und da geht eine Menge verloren. Und die Vorschriften ändern sich ja auch nicht dadurch, dass ich den Datenschutzbeauftragten abschaffe. Deswegen ein gewisser Kurzschluss, der da drin ist. Als Anwalt, lieber Nico, kannst du sagen, mein Schaden wird es nicht sein. Es wird mehr Verstöße geben, es wird auch mehr Tätigkeiten, mehr Handlungen, mehr Ausübung des Auswahlermessens der Datenschutzaufsichtsbehörden geben. Und der Beratungsbedarf wird nicht geringer sein. Er wird dann halt nur nicht mehr durch eigene Datenschutzbeauftragte erfüllt, sondern wird im Zweifelsfall dann nach draußen vergeben. Wenn man die Mittel dafür hat, haben wir wieder das Problem der KMUs und vor allen Dingen auch der nicht gewerblich tätigen Vereine, die eben hart getroffen sind durch die Datenschutzgrundverordnung.
Warum reden wir über einen europäischen Parlamentarier, aber dann über das BDSG? Wir reden deshalb darüber nur für diejenigen, die das jetzt nicht so oft auf dem Schirm unmittelbar haben. Wir haben nach der DSGVO nur in eher seltenen Fällen die Verpflichtung zum Bestellen eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, nämlich in Fällen von besonders riskanter, vom Umgang besonders riskanten Daten. Aber wir haben eine Öffnungsklausel, dass die Mitgliedstaaten auch berechtigt sind, jetzt weitergehende Verpflichtungen zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten aufzustellen. Diese Öffnungsklausel war vor allen Dingen der deutschen Seite zu verdanken, denn durchgängigen Verpflichtungen, also jedenfalls ab einer jetzt ja nicht allzu großen Größe, bisher aktuell 20, demnächst wahrscheinlich 50 Mitarbeiter, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, ist eine deutsche Besonderheit. Das gibt es in den anderen europäischen Ländern in der Form nicht. Dementsprechend ist es eigentlich auch nur in Deutschland so, dass es also eine erkleckliche Zahl von Menschen gibt, die sich als betriebliche Datenschutzbeauftragte hauptberuflich als Freelancer betätigen und die halt am stärksten jetzt in ihren eigenen Interessen betroffen wären, wenn es tatsächlich dazu käme, dass man da jetzt massiv das einschränken würde, die Bestellpflicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Es bleibt abzuwarten. Wir wollten dann noch über zwei Entscheidungen sprechen, ne?
Ja.
Eine kennen wir im Prinzip schon. Das ist auch im Prinzip, also das hier kennen wir ja auch schon zu Genüge eigentlich, weil ja. Das kommt ja immer wieder um jede Ecke, die Diskussion, ob das nicht übertrieben ist mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Wir haben auch schon gesprochen über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln zu einem IFG-Antrag, den Frag den Staat gestellt hatte. Da geht es um die Kontroverse um die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und ihre in Unehren geschasste Staatssekretärin. Und da gibt es einen einstweiligen Anordnungsantrag von Frag den Staat, gerichtet auf Messenger-Kommunikation, die über den Dienst WireDot geführt worden ist. Und wo es um den, also Hintergrund dieser ganzen Affäre sind Überlegungen gewesen, wie man reagiert im Bundesbildungsministerium auf einen offenen Brief, den, glaube ich, über 100 Wissenschaftler unterschrieben haben, die sich doch jedenfalls verständnisvoll für die pro-palästinensischen Demonstrationen in den Universitäten ausgesprochen haben. Und dann gibt es eine Korrespondenz. Einzelheiten sind sehr umstritten und undurchsichtig. Dann gibt es eine Korrespondenz, die ist im Hause des Bundesbildungsministeriums, wo also wohl auch unter anderem erwogen wurde, ob man dort Fördermittel entziehen könne, mit der Begründung, dass man sich hier in nicht zuverlässiger Weise geäußert habe, führte letztlich dazu zur Entlassung der Staatssekretärin, der Ministerin. Es gibt einen den Bildungsausschuss im Deutschen Bundestag, der, glaube ich, jede Woche mittlerweile zu diesem Thema tagt. Und es gibt dann halt Frag den Staat, die per einstweilige Anordnung an diese Messenger-Kommunikation zu diesem Thema heran wollen. Und dann gibt es wir haben schon darüber gesprochen, hatten aber damals nur die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Kölns. Mittlerweile ist online nachlesbar die Begründung, mit der das Verwaltungsgericht Köln nämlich es dem Bundesbildungsministerin untersagt hat, diese Nachrichten zu löschen. Also wir wissen immer noch nicht, was drin steht, aber wir wissen, dass sie nicht gelöscht werden dürfen. Und es ist auch immer noch nicht darüber entschieden, ob es eine einstweilige Anordnung gibt, sondern das ist hier jetzt eine Entscheidung, die getroffen worden ist in etwas, was das Verwaltungsgericht Köln dann an einer Stelle als Eilverfahren im Eilverfahren bezeichnet.
Eine Zwischenregelung.
Kein Wunder, dass die Hauptsache Lachverfahren so lange dauern vom Verwaltungsgericht, wenn die nicht nur ständig Eilverfahren, sondern auch dann auch noch Eilverfahren in Eilverfahren führen. Nicht? Mhm.
Das ist der Nachteil bei den Verwaltungsgerichten. Wenn sie lange Laufzeiten haben, dann reicht es eben nicht mehr im einstweiligen Rechtsschutz irgendwas zu erstreiten, sondern dann brauche ich tatsächlich nochmal den besonders eiligen einstweiligen Rechtsschutz.
Weil die Ausstattung ist ja auch ein typisches Beispiel. Der einstweilige Anordnungsantrag, der muss also jedenfalls aus Ende Juni stammen. Das ist dann auch wieder ganz normal bei den Verwaltungsgerichten, dass dann also auch im normalen Eilverfahren, nicht im Eilverfahren, sondern im normalen Eilverfahren eben nach 2 Monaten noch nicht entschieden ist. Das kann auch manchmal schon mal ein Jahr dauern, bis ein Eilverfahren dann tatsächlich entschieden wird.
Und das ist natürlich in Fällen wie diesem bitter, nämlich letztlich politisch gesehen geht es um die Frage, ob die Ministerin Stark-Watzinger nicht doch stärker involviert war in die Reaktion oder die möglichen Reaktionen des Ministeriums auf den Protestbrief der 100 Lehrenden. Und das würde natürlich ihre politische Haltbarkeit sehr in Mitleidenschaft ziehen, wenn sich entsprechende Nachrichten finden würden. Und deswegen ist der Fortbestand dieser Messages gefährdet, politisch gefährdet, umso sinnvoller, dass das VG Köln sagt, nee, da sagen wir jetzt mal mit aller Deutlichkeit, das müsst ihr erhalten, das, was ihr als Ministerium bislang uns gegenüber noch nicht mal als amtliche Information bezeichnen wollt. Deswegen rückt das Ministerium das ja nicht raus, weil sie behaupten, ist keine amtliche Information. Das war nie dazu gedacht, jemals veraktet zu werden oder aufbewahrt zu werden. Und deswegen ist es eine bedrohte Spezies, diese Messages, die da auf Wire gewechselt wurden. Umso wichtiger, dass sie nicht gelöscht werden und dass sie übrigens auch, finde ich auch klug, vom Verwaltungsgericht Köln, dass sie daran denken, dass diese Messenger-Dienste ja zum Teil eben auch eine automatische Löschung oder eine, nach einem bestimmten Fristenablauf vorsehen, dass das bitteschön, diese Selbstlöschfunktion, dass die deaktiviert werden soll. Also, mal gespannt. Ich hoffe sehr stark, dass das Bundesministerium für Bildung sich rechtsstaatlich verhält und da keine Versehen passieren, wie sie in der Vergangenheit zum Beispiel dem Auswärtigen Amt passiert sind und anderen Häusern, wo dann auf einmal bestimmte SMS oder andere Nachrichten weg waren. Das Verwaltungsgericht Köln begründet jetzt aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar, warum es dieser Zwischenregelung bedurfte. In der Sache geht es darum, dass der Rechtsschutz, den fragt den Staat, da erstrebt, auch effektiv sein muss. Und wenn die Nachrichten gelöscht sind, ja, dann hat man sogenannte irreversible Nachteile, dann sind sie nämlich weg. Effektiv kann der Rechtsschutz deswegen auch nur sein, sagt das Verwaltungsgericht Köln, wenn das Bildungsministerium ganz klar macht, dass da nichts gelöscht werden darf und gleichzeitig sogar androht ins Haus hinein, macht keine Schwachheiten, ihr Lieben. Wer irgendwas löscht, der wird sanktioniert. Also das muss wirklich mit Nachdruck verfolgt werden. Und auf der Basis hat dann das Verwaltungsgericht Köln eine sehr nachvollziehbare Interessenabwägung getroffen, hat gefragt, was passiert, wenn die Dinger weg sind. Ah ja, dann fragt den Staat ins Leere. Und was passiert, wenn die Dinger aufgehoben werden müssen in der Zwischenzeit und nachher als nicht amtliche Informationen oder nicht herausgabefähige Informationen behandelt werden? Naja, gut, dann hat das Ministerium ein bisschen Aufwand gehabt, die Dinger zu sichern. Und bei dieser Interessenabwägung war, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar, dass man fragt den Staat, zugunsten von fragt den Staat diese Zwischenregelung getroffen hat.
Wir haben hier im Podcast schon über diese Entscheidung gesprochen. Wir haben schon in diesem Podcast mehrfach über Diskussionen um die Abschaffung betrieblicher Datenschutzbeauftragten gesprochen. Wir haben schon das ein oder andere Mal auch Anlass gehabt, über den Datenschutz bei Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Wir haben aber noch nicht gesprochen über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach, die jetzt im Juni ergangen ist. Da ging es mal wieder darum, das muss man ja wissen, dass das eigentlich schon fast der Regelfall ist, wenn das Verwaltungsgericht über eine Klage gegen eine Datenschutzbehörde zu entscheiden hat, dann ist das immer mal wieder darauf zurückzuführen, dass sich ein Unternehmen oder ein sonstiger Betroffener über eine Maßnahme der Datenschutzbehörde geärgert hat und sich dagegen wehrt, die gegen ihn ergangen ist. Aber also mindestens genauso viele Verfahren gibt es, weil es Beschwerdeführer gibt, denen das zu lasch ist, was die Aufsichtsbehörden machen. Und die deswegen dann zum Verwaltungsgericht gehen, um die Verwaltungsgerichte dazu zu bringen, der Datenschutzbehörde doch ein bisschen auf die Beine zu helfen.
Ja.
Und so auch in diesem Verfahren, Kläger ist jemand, der sich darüber geärgert hatte, dass ein Seminaranbieter dort Teilnehmerlisten hatte verteilen lassen mit einer ganzen Menge von Kontaktdaten, etwas, was also vor 10 Jahren absoluter Standard überall gewesen ist.
Klar.
Und wo eigentlich erst mit, ja, so in den, ja, in den letzten 10 Jahren, neu ist es keineswegs, aber in den letzten 10 Jahren überhaupt mal sich die Erkenntnis breit gemacht hat, dass das was mit Datenschutz zu tun hat und dass es eine datenschutzrechtliche Rechtfertigung braucht, die nicht so einfach zu finden ist, wenn man keine Einwilligung der Betreffenden dort hat.
Das ist, Nico, wenn ich da gerade reingrätschen darf, dass diese Listen interessant sind. Das haben viele vorher schon gewusst. Ich habe mir erzählen lassen sogar, dass das in Anwaltskanzleien Mitarbeiter, wenn sie auf eine Fortbildung geschickt wurden, angewiesen wurden, die Teilnehmerlisten Natürlich. Mitzubringen, mhm. weil man mit denen ja so super arbeiten könnte. Mhm. Und die sind zum Teil wohl auch gehandelt und verkauft worden. Mhm. An Auskunfteien oder an Datensammler. Mhm. Das heißt also, diese Teilnehmerlisten waren schon erkennbar, interessant, wirtschaftlich interessant, mhm. ihr Geld wert. Inzwischen wissen wir, haben wir alle gelernt.
Das ist bis heute so, Stefan. Ich bekomme immer wieder, das sind keine seriösen Anbieter, sondern das ist wahrscheinlich Spam-Mails, die in großem Umfang kursieren. Ich kriege immer wieder solche Mails, wo ein Adress Bestände angeboten werden. Ja. Also bis hin zu Adressbeständen von Konferenzen auch.
Ja.
Auch Konferenzen, die ich durchaus kenne, wo dann behauptet wird, wir haben hier die Teilnehmerlisten. Und ihr könnt sie haben, wenn ihr sie habt.
Wahrscheinlich alles einwilligungsunterfüttert bis zum bis die Probe aufs Exempel gemacht wird. Hier in dem Fall ging es schief sozusagen. Nämlich die Teilnehmerin des Seminars hat sich also darüber echauffiert, dass dort Teilnehmerlisten verteilt wurden und hat dann erstmal beim Veranstalter gesagt, hier komm, gib mal Auskunft, Artikel 15. Ich möchte wissen, was du an Informationen über mich hast, an wen du es insbesondere weitergegeben hast. Ich möchte dann zum späteren Zeitpunkt, dass das gelöscht wird und darüber, und weil der Seminaranbieter nicht so prompt reagierte, wie sie sich das vorgestellt hat, gab es die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. Das war in diesem Fall das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Ein LDA, wir wissen ja, die Bayern haben zwei Datenschutzbehörden, eine in Ansbach, deswegen auch hier die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Ansbach, wegen des Sitzes der Datenschutzaufsichtsbehörde.
Und die haben sogar was du nie geworden ist, die haben sogar einen Präsidenten.
Siehste, die haben einen Präsidenten. Das Bayerische Landesamt ist natürlich auch eine oberste Landesbehörde. Das war ich auch, Präsident war ich nie, das stimmt. Um den Gedanken zu Ende zu führen, es gibt noch eine zweite Datenschutzbehörde in Bayern, die sitzt in München, das ist der liebe Professor Petri, der kümmert sich um die Aufsicht bei den öffentlichen Stellen, was Datenschutzfragen angeht. Hier hat's erwischt den lieben Kollegen Michael Will, Präsident Michael Will, der aus Sicht der Beschwerdeführerin nicht so agierte, wie sie sich das vorgestellt hat. Das LDA hat nichts gemacht, im Gegenteil, sie haben sich gekümmert, sie haben den Verantwortlichen angeschrieben und auf Auskunft gedrungen, bekamen dann aber aus ihrer Sicht eine Reaktion, mit der sie leben konnten. Der Veranstalter hat aus ihrer Sicht klar gemacht, dass er die wesentlichen Daten gelöscht hatte und hat wohl auch signalisiert, dass er dann die Beschwerdeführer nochmal ordentlich darüber informieren würde. Und daraufhin verfasste das LDA Bayern eine Abschlussmitteilung an die Beschwerdeführerin, in der gesagt wurde, hier, nach pflichtgemäßem Ermessen habe ich davon abgesehen, weitere oder sonstige aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu treffen und betrachte die Angelegenheit als erledigt. Bei sozusagen unverstelltem Blick auf das, was das LDA da gemacht hat, wird man wohl sagen müssen, erstens, sie waren tätig und zweitens, sie dachten, sie hätten es abgeräumt. Tatsache ist aber, dass man sich natürlich ein forscheres Vorgehen der Aufsichtsbehörde hätte vorstellen können, nämlich immerhin, stand ja im Raum, dass da möglicherweise eine Auskunft nicht rechtzeitig und vollständig gegeben worden war. Und das hätte man ja möglicherweise bis hin zur Sanktionierung mit einem Bußgeld belegen können. So dachte auch die Beschwerdeführerin und hat dann, was auch nicht selten vorkommt, dann eben das Landesamt verklagt und hat gesagt, ich habe euch um Unterstützung gebeten, ich habe eine Beschwerde eingereicht bei euch. Das, was ihr draus gemacht habt, das reicht mir nicht. Ich will, dass ihr eine Abhilfemaßnahme nach Artikel 58 Absatz 2 loswerdet. Das ist der Tätigkeitskatalog sozusagen einer Aufsichtsbehörde, was sie alles tun kann. Sie kann gestuft vorgehen, sehr verhältnismäßig von der Warnung, wo man dem Verantwortlichen sagt, pass auf, was du machst, das könnte schiefgehen, zur Verwarnung, wo man sagt, du hast einen Fehler gemacht, mach das nie wieder, bis hin zur Anordnung, dass man zum Beispiel anordnet, dass bestimmte Daten gelöscht werden oder dass bestimmte Verarbeitungsweisen aufgegeben werden, bis hin natürlich zum Bußgeld. Irgendwas kann dabei sein. Und naja, interessanterweise hat die Beschwerdeführerin diese Klage gewonnen, weil das Verwaltungsgericht Ansbach der Auffassung war, doch, liebes LDA, du hättest mehr machen können und müssen. Die Frage,
fragen die sich auch mal für die Nichtjuristen, die uns ja auch, die sich mal vielleicht gelegentlich in diesen Podcast verirren oder von denen wir auch sehr hoffen, dass sie sich nicht nur verirren in diesen Podcast, und für diejenigen, die das nicht so selbstverständlich ist, jetzt kommt eine schöne Unterscheidung zwischen, das ist so allgemeines Verwaltungsrecht, zwischen Entschließungsermessen und Auswahlermessen. Mhm. Es sind nämlich zwei Fragen, die das Verwaltungsgericht Ansbach in geradezu lehrbuchartiger Weise dann auch unterscheidet. Nämlich erstmal die Frage, musste die Behörde eines der Sanktionsmittel in Artikel 58 Absatz 2 anwenden? Und dann kommt erst die zweite Frage, welches musste sie denn jetzt anwenden? Und auf der Ebene des Entschließungsermessens ist der Fall dann letztlich hier entschieden worden, nämlich zu Lasten der Behörde, weil das Verwaltungsgericht gemeint hat, also in einem solchen Fall, da gäbe es doch eine Ermessensreduzierung auf null. Also da sei es eigentlich zwingend geboten, dass die Behörde dann hier auch, dann ist noch nicht gesagt, was sie machen muss, aber sie muss eine der Sanktionen nach Artikel 58 Absatz 2 DSGVO ergreifen. Und in dem Zusammenhang taucht zweimal das Wort Renitenz auf, Stefan.
Ja, das Verwaltungsgericht Ansbach gibt sich tatsächlich eine gewisse Mühe, den Fall etwas dramatischer zu gestalten, als er vielleicht war. Aber wir wollen auch dem VG nicht Unrecht tun. Tatsache ist, dass es auf der Hand liegt und jetzt auch vom VG festgestellt wurde, dass der Verantwortliche einen Rechtsverstoß begangen hat, indem er nämlich wohl nicht rechtzeitig, zumindest aber nicht vollständig, die Auskunft nach Artikel 15 gegeben hat. Damit steht ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften fest. Und dann ist die Frage, wie muss dann die Aufsichtsbehörde reagieren? Und da kommt diese Renitenz des Verantwortlichen ins Spiel, der trotz mehrfachen Hinweises sowohl der Beschwerdeführerin als auch der Aufsichtsbehörde jedenfalls nicht vollumfänglich über seine Datenbestände Auskunft gegeben hat und auch bis heute wahrscheinlich nicht erklärt hat, welche möglichen Empfänger ins Spiel gekommen sind. Also der Katalog des Artikel 15, Datenschutzgrundverordnung, war nicht vollständig abgearbeitet und das belegt das Verwaltungsgericht mit dem unschönen Wort der Renitenz. Hier wird man gleichzeitig ein Fragezeichen setzen können. Das Verwaltungsgericht verlangt also von der Aufsichtsbehörde, dass es einen Verwaltungsakt erlässt in diesem Bereich, eine sogenannte Abschlussmitteilung als rechtsverbindlicher Beschluss. Steht in Artikel 87 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung, was dazu drin, so einen Beschluss erlässt und dann eben auch eine Reaktion an den Tag legt im Rahmen der Befugnisse von 58.2. Hier nimmt sich das Verwaltungsgericht wieder ein bisschen zurück. Nico, du hast es gesagt, da was das Auswahlermessen angeht, zwischen der richtigen Flughöhe sozusagen, da sagt das VG, da habt ihr mehrere Möglichkeiten, da ist es denkbar, dass ihr eine Verwarnung aussprecht, aber es ist auch mehr möglich. Da reden wir euch aber gar nicht rein. Das sollt ihr mal schön entscheiden, liebe Aufsichtsbehörde. Und dementsprechend nimmt es sich da etwas zurück. Findest du das in Ordnung, Nico? Findest du das nachvollziehbar? Würdest du sagen, da haben sie den richtigen Ton getroffen von Seiten des Verwaltungsgerichts?
Also nachvollziehbar ist es ja. Nachvollziehbar ist es, weil der Clou an der Entscheidung ist aus meiner Sicht, dass die Behörde alles richtig gemacht hätte nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Ansbach, wenn es eine Anordnung erlassen hätte. Also wenn es förmlich hier diesen Seminaranbieter per Verwaltungsakt aufgefordert hätte, die Auskünfte zu erteilen. Hat es aber nicht. Also nun, es ist informell hier nur vorgegangen worden, nicht per Verwaltungsakt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass diese Klage gewonnen wurde. Und also es gibt eine überall zu beobachtende Zurückhaltung der Datenschutzaufsichtsbehörden, die ich schon seit langem kritisiere, Verwaltungsakte zu erlassen. Und besonders ausgeprägt ist diese Zurückhaltung dann auch noch bei den Anordnungen, was ich noch weniger verstehe. Also dieser Fall ist eigentlich auch besonders gut geeignet, um zu verdeutlichen, dass hier natürlich vielleicht hätte eine andere Behörde hier eine Verwarnung ausgesprochen. Das machen die noch ganz gerne.
Ja, das geht noch, ja. Das macht auch keinen besonderen Aufwand. Da schreibst du einfach über dieses letzte Schreiben oben
aber
drüber.
Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man vergleicht, also was eine Verwarnung hier für einen solchen Fall bewirkt und was eine Anordnung bewirkt. Ja. Eine Anordnung bewirkt einfach dann eine Herstellung des datenschutzkonformen Zustandes, nämlich dass die Auskünfte erteilt werden, die nach der Datenschutzgrundverordnung erteilt werden müssen. Und das ist solche Anordnungen werden viel zu selten, mit denen wird viel zu selten gearbeitet, aus meiner Sicht.
Ich breche mal, Nico, eine Lanze für die Aufsichtsbehörden, sozusagen als eine Krähe, eine Ex-Krähe, die den anderen Krähen kein Auge aushacken will. Es ist ein eine Frage der Belastung, auch eine Effizienzfrage. Wie gehe ich vor? Gehe ich förmlich vor als Aufsichtsbehörde angesichts von wirklich Tausenden von Beschwerden, die mich Jahr für Jahr erreichen? Muss man nur mal in die Tätigkeitsberichte reinschauen. Wir in Baden-Württemberg waren so mit 5.000, 6.000 Beschwerden im Jahr schon relativ weit. Die bayerischen Aufsichtsbehörden bekommen noch wesentlich mehr. Die sind dann irgendwo zwischen 8.000, 9.000 Beschwerden. Wenn du dir alles sozusagen förmlich abhandelst und am Ende sogar noch eine Anordnung bastelst, das überfordert dich hundertprozentig. Also deswegen habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass die Behörden sagen, na, welche Fälle kriegen wir denn informell vom Tisch? Und zwar nicht vom Tisch im Sinne von, damit der Beschwerdeführer Ruhe gibt, sondern dass am Ende rechtmäßige Zustände da sind. Und das ist auch der wesentliche Unterschied, Nico, warum man in so einem Fall keine Anordnung macht. Wenn ich eine Anordnung mache und reinschreibe, du hast die folgenden Informationen rauszugeben, dann ist ganz klar, dass du die auch umsetzen musst, die musst du durchsetzen. Wenn du informell das Ganze abhandelst und mit dem Verantwortlichen sprichst, du sagst, also das war nicht gut, was du gemacht hast, sieh zu, dass das vom Tisch kommt und antworte schnell dem Beschwerdeführer, dem Betroffenen, dann hast du, und wenn du ernsthaft davon ausgehst, dass er das jetzt machen wird, dann hast du ein informelles Verfahren, das dir wahnsinnig viel Energie spart, bei dem du hoffen kannst, dass es den gleichen Erfolg hast. Du siehst als Anwalt natürlich nur die Fälle, wo die Aufsichtsbehörde sich verschätzt hat. Sie hat gehofft, dass durch die Ansprache des Verantwortlichen der dann schon funktionieren wird. Das passiert in einem gewissen Prozentsatz der Fälle nicht. Und dann klagt natürlich der Beschwerdeführer und dann kriegst du die Sachen auch zu sehen als Anwalt. Du siehst also immer nur die Fälle, wo die Aufsichtsbehörde, muss noch nicht mal falsch gewesen sein, die Einschätzung, aber jedenfalls ihre Einschätzung enttäuscht wurde, dass der Verantwortliche jetzt so geschüttelt und gerührt ist, dass er rechtmäßig agiert. Also es ist letztlich eine Effizienzfrage. Umgekehrt gestehe ich dir aber natürlich zu, Aufsichtsbehörden scheuen nicht nur den Aufwand, sondern sie scheuen auch ein bisschen die Verantwortung in dem Bereich, weil sie natürlich zur Verantwortung gezogen werden für die Anordnung, die sie erlassen. Dann wird mit Sicherheit der ein oder andere Verantwortliche sagen, das lasse ich nicht auf mir sitzen und dann wollen wir doch mal prüfen, ob die Anordnung auch rechtmäßig ist, ob ich das tatsächlich alles so machen muss. Und dann gibt's eben hinten dran noch die Verwaltungsgerichte, die dann, wie in diesem Fall hier, zum Teil relativ scharfe Maßstäbe anlegen, was die Aufsichtsbehörden auch nicht so gern haben. Also deswegen, es gibt einen Hang zum Informellen. Die Effizienz kann dafür sprechen. Gibt natürlich keine Untersuchung, wie häufig dieses informelle Vorgehen von Erfolg gekrönt ist. Ich gehe davon aus, das ist häufig der Fall. Aber es gibt natürlich genau diese Fälle wie den hier, dass das mit der informellen Ansprache nicht klappt und am Ende dann doch förmlich agiert werden muss und sei es durchs Verwaltungsgericht.
Mich würde mal eine Statistik interessieren, auch über die Zeitachse. Wie viele Verwaltungsakte eigentlich eine solche, also nach 58 Absatz 2, also die Sanktionsbefugnis, wie viele die eigentlich im Jahr erlassen?
Ja.
Und dann würde mich vor allen Dingen auch interessieren, ob das denn, also eigentlich müssten es ja jetzt im Jahr, wie viel sind wir jetzt, 7 oder was nach der DSGVO? Eigentlich müssten es ja jedes Jahr ein paar mehr werden, mit der Erfahrung auch, die man hat und mit der Routine, die man dort auch hat. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es mehr werden. Ich habe eher fast den Eindruck, dass es also jedenfalls nicht mehr als stagniert.
Ja, ist auch mein Eindruck. Hintergrund ist auch ganz klar, wenn ich Anordnungen erlasse, kassiere ich Klagen. Ja, und dann muss ich da wieder Energie reinstecken als Aufsichtsbehörde. Deswegen, was es noch ab und zu gibt, ist die Verwarnung, die ausgesprochen wird, die auch übrigens ein Verwaltungsakt ist und die auch einen Eingriff in die Freiheit des Datenverarbeiters darstellt. Da erwartet die Aufsichtsbehörde aber weniger Klagen, weil so eine Verwarnung am Rande sozusagen der Sanktion sich bewegt. Damit ist ja noch nicht viel passiert. Wir haben schon Fälle gesehen. Berliner Aufsichtsbehörde macht das ganz gerne, dass es natürlich ein Risiko ist, für den Verantwortlichen eine Verwarnung zu akzeptieren, nicht dagegen vorzugehen. Mhm. Nämlich wenn dann nachher kontrolliert wird und der Tatbestand ist immer noch nicht abgestellt, dann hagelt es natürlich ein fettes Bußgeld. Mhm. Und dann hat der Verantwortliche auch richtig schlechte Karten. Wenn er eine Verwarnung hat stehen lassen und dann nachher nicht umstellt, dann trifft ihn der Zorn der Gerechten zurecht. Und dann muss er mit einem wirklich hohen Bußgeld rechnen. Spannend. Also da lässt sich vieles sozusagen aus der Sichtweise und mit den Erwägungen, wie gute Verwaltung funktioniert und wie man mit den geringen Mitteln, die man hat, möglichst effizient umgeht, gibt es viele Überlegungen bei den Aufsichtsbehörden, die zu solchen Ergebnissen führen. Ich bin ganz sicher, auch das sei, wir geben heute lauter Ehrenerklärungen ab, Nico, ich bin ganz sicher, dass die Bayerische Aufsichtsbehörde eine der führenden in Deutschland ist und es wenige gibt, die so ordentlich arbeiten wie die Bayern. Aber es erwischt sie dann eben auch genau bei diesem Versuch, informell, manche würden auch sagen, bürgernah, bürgerfreundlich, nicht vom hohen Ross herab zu handeln. Aber da entstehen natürlich auch Lücken.
Ja, wir werden sehen, wie sich die Statistik weiterentwickelt. Es wird irgendwann, auch das ist, das sage ich auch schon seit Jahren, also diese Scheu vor den Gerichtsverfahren, die Antwort darauf ist natürlich, setzt Anwälte ein, in den Gerichtsverfahren. Das wird auch irgendwann so kommen, nicht? Weil ich auch immer, wenn man sich mal vorstellt, eine deutsche Datenschutzbehörde müsste die Verfahren führen, die irische Datenschutzbehörde also alleine gegen Meta führt, das wäre überhaupt nicht
hart.
Das würde gar nicht gehen ohne Anwaltskanzleien, weil das ist ja ansonsten ein ungleicher Kampf auch, der da geführt ist. Allein was Manpower und auch was Erfahrung auch angeht, denn zu den Dingen, die ich auch gelegentlich mal beobachtet habe, ist, dass man, also jetzt hoffe, dass mir niemand zuhört, der es mir persönlich nimmt, aber man hat manchmal schon den einen oder man merkt manchmal, dass natürlich dann infolge der Zurückhaltung bei den Gerichtsverfahren, bloß keine Gerichtsverfahren, es dann oft auch an der Gerichtspraxis fehlt bei den Sachbearbeitern dann dort. Weil woher soll die kommen, wenn sie vielleicht nur so zwei oder dreimal im Jahr im Gerichtssaal tatsächlich auch sitzen und keine sonstige Erfahrung vorhanden ist? Also diese Scheu, die ist eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders des ganzen Sanktionssystems der DSGVO. Und ja, ich war mal etwas optimistischer, wie lange das dauert, bis da mal auch ein Wandel eintritt. Und weil natürlich eine der vielen Folgen, die das auch hat, das ist diese Gerichtszurückhaltung, diese Gerichtsscheu, diese Scheu vom förmlichen Handeln gibt. Eine vielen Folgen ist natürlich, dass es so viele ungeklärte Fragen gibt in der DSGVO, nicht? Also Gott sei Dank haben wir die Zivilgerichte und die Arbeitsgerichte, bei denen da niemand die Scheu hat, auch datenschutzrechtliche Auslegungsfragen vor Gericht auszutragen. Aber also wie wenig, wenn man nur mal nimmt, wie viele deutsche Gerichte haben schon Fälle jetzt zum EuGH getragen mit Vorlagefragen? Und also ich, abgesehen vom Verwaltungsgericht Wiesbaden, das glaube ich jede Frage der Welt zum EuGH tragen würde, ob Datenschutz oder anderes. Also abgesehen vom Verwaltungsgericht Wiesbaden fällt mir jetzt auf Anhieb kein einziges Verwaltungsgericht ein, das eine Vorlagefrage mal gestellt hat an den EuGH. Was damit zusammenhängt, dass es so wenig datenschutzrechtliche Verfahren gibt vor den Verwaltungsgerichten. Ja.
Bevor wir zu düster werden, was den Ausblick angeht, Nico, ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass das Datenschutzrecht bei den Gerichten angekommen ist, bei den Verwaltungsgerichten, siehe Ansbach jetzt nochmal, durchaus. Das eine oder andere könnte mehr sein, stimme ich dir zu. Bei den Zivil- und Arbeitsgerichten relativ viel, beim Europäischen Gerichtshof wahnsinnig viel. Müssen ja nochmal schauen, was wir in unseren Podcasts hier schon eine Entscheidung besprochen haben. Also da tut sich was, da entwickelt sich was in die richtige Richtung. Damit haben wir auch das Spielmaterial, auch für die Aufsichtsbehörden, um zukünftig besser und zielgenauer, passgenauer entscheiden zu können. Natürlich sind Aufsichtsbehörden der Auffassung, dass sie das Recht am besten kennen und können. Und dann ist die Hürde zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Anwalt, dem ich im Zweifelsfall erstmal erklären muss, warum ich das mache, was ich mache, ist relativ hoch. Ich kann nur aus meiner Erfahrung in Stuttgart berichten, dass ich es immer abgelehnt habe, Anwälte einzusetzen. Und ich meinen Leuten immer gesagt habe, ihr müsst das selbst vor dem Verwaltungsgericht durchstehen. Dann ändert sich auch was. Entweder ihr kriegt das hin und dann ist alles gut, oder ihr kriegt es nicht hin und dann müsst ihr was verändern. Ja. Und wir haben uns also davor gescheut, sozusagen auch Sachen nach draußen zu geben. Es ist, insofern sind es nicht nur schlechte Motive.
Naja, bloß der Prozessanwalt, Stefan, sagt, der entgegnet dir da natürlich, dass es ja immer, also egal vor welchem Gericht man steht, es sind immer zwei Fähigkeiten, die man haben muss. Das eine ist das materielle Recht Und das andere ist, jetzt kann ich das Prozessrecht, aber die ganze, also die ganzen Tricks und Kniffe, ja, die sind in den Prozessen.
Und die fehlen natürlich,
und ja. Und die hast du nur, ja, wenn du also auch wirklich die Erfahrung auch hast, ja, vor Gericht. Ja. Das macht ganz oft den, wirklich dann auch den Unterschied, dann wirklich da auch gut zu sein.
Sehr schön. Dann haben wir einen ausführlichen Blick geworfen, auch auf Rechts- und Behördenpraxis im Bereich des Datenschutzes. Und können auch heute wieder sagen, Vorhang zu und nicht alle Fragen offen. Ein paar Fragen haben wir hoffentlich Erklärungen zuführen können. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten zu unserem Podcast. Wir freuen uns immer über Feedback, über Hinweise auf interessante Entscheidungen. Und hoffen, dass Sie uns weiter treu bleiben. Alles Gute.
Tschüss.
Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.